Herzlich willkommen zu Hochschulreif, dem Tübinger Podcast zur Studienwahl. Wir stellen euch auch heute wieder ein Studienfach vor, damit ihr wisst, was euch im Studium so erwartet. Diesmal sprechen wir über das Fach Altorientalische Philologie. Wir, das sind mein lieber Kollege Christoph Jäckle. Hallo Christoph.
Hallo Alex.
Und ich bin Alexandra Becker vom Team der Zentralen Studienberatung der Uni Tübingen. Für das Fach Altorientalische Philologie haben wir uns Professor Dr. Andreas Fuchs eingeladen. Schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen, Herr Fuchs.
Ja, vielen Dank.
Herr Fuchs, ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Professor und Studienfachberater für Altorientalische Philologie. Ihr Fach gehört zusammen mit der Ägyptologie und der vorderasiatischen Archäologie und Palästina-Archäologie zum Institut für die Kulturen des Alten Orients, kurz IANES. Darüber hören wir gleich sicher auch noch mehr. Ich bin schon sehr gespannt. Lassen wir aber zunächst die Studierenden des Faches zu Wort kommen. Wie immer haben wir vorab gefragt, warum deren Studienwahl auf das Fach Altorientalische Philologie gefallen ist.
Wenn man sich für die gesamte erste Hälfte der Weltgeschichte interessiert, dann hat man durch die altorientalische Philologie den allerbesten Zugriff und kann sich damit das gesamte Geschichtsmaterial für diese Zeit erarbeiten.
Ich habe damit angefangen, vorderasiatische Archäologie und Palästina-Archäologie zu studieren und habe dann nebenher angefangen, Akkadisch zu lernen. Das hat mir sehr Spaß gemacht, da man eben bereits früh auch anfangen konnte, kleinere Texte zu übersetzen, die einem die Alltagswelt und Gesellschaftsstruktur auf eine ganz andere Weise gezeigt haben, wie es der Archäologie einfach gar nicht möglich ist.
Ich bin ein ganz begeisterter Leser des Alten Testamentes. Das Studium der altorientalischen Philologie hat mir jetzt geholfen, auch historisch, kulturell da meinen Horizont zu erweitern und viele Dinge auch noch besser zu verstehen und besser einzuordnen.
Ich habe mich für das Fach Altorientalische Philologie entschieden, weil ich eigentlich angefangen habe, Archäologie zu studieren und gerade in der vorderasiatischen Archäologie mir immer die zweite Seite quasi neben der materiellen Kultur, die Textfunde, gefehlt haben. Und dann ist im Grunde das Bild vom Alten Orient so komplettiert hat, dass ich irgendwann auch die Philologie als Studienfach mit dazugenommen habe, um wirklich den Alten Orient von beiden Seiten verstehen zu können.
Eine einzigartige Möglichkeit, in die faszinierende Welt der mesopotamischen, also der sumerischen oder akkadischen oder auch der hethitischen und der hurritischen Geschichte und Literatur einzutauchen.
Ja, wenn man den Studierenden hier zuhört, bekommt man schnell den Eindruck, dass es auf jeden Fall schon angehende Experten und Expertinnen auf dem Feld der vorderasiatischen Archäologie und der altorientalischen Philologie sind. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, muss ich gestehen, ich glaube, ich konnte mit dem Begriff der altorientalischen Philologie wahrscheinlich zur Abi-Zeit gar nicht so viel anfangen, weil es ja auch jetzt kein Fach ist, das man aus der Schule direkt natürlich kennt. Vom Alten Orient hat man vielleicht schon mal was gehört und manche wissen vielleicht auch, was die Philologie ist. Aber wie sind denn so die Erwartungshaltungen der angehenden Studierenden, die dann frisch das Fach anfangen? Haben Sie den Eindruck, dass die meisten auch schon wissen, was sie da erwartet?
Na, bei vielen würde ich sagen, die wissen das schon, aber bei einigen habe ich auch das Gefühl, dass sie einfach mal sehen wollen, was das so ist. Wenn ich von mir selber ausgehe, ich habe mich in meiner Schulzeit schon für alte Kulturen interessiert und bin auch erst so im Laufe der Zeit darauf gekommen, dass es sowas wie die Altorientalistik überhaupt gibt. Also bei mir war das ganz einfach so, dass ich gemerkt habe, dass Ägyptologie, Sinologie, Indologie auch interessant sind, aber die größte Vielfalt und die größte Buntheit, das bietet doch die altorientalische Philologie. Und außerdem, wie der eine Student ja schon gesagt hat, diese Nähe zu unserer eigenen Kultur, die ist bei aller Andersartigkeit ja eben doch auch gegeben. Und das macht nochmal den besonderen Reiz aus.
Wir hatten jetzt ja auch schon einen Student eben gehört, der auch erwähnt hat, dass er über die klassische Archäologie zur altorientalischen Philologie gekommen ist. Kommt es häufig vor, wenn Sie auch sagen, Sie hatten zuerst sich auch noch mit anderen Fächern beschäftigt, die auch dann am Rande mit zu tun hatten mit der altorientalischen Philologie?
Ja, es ist so, unser Fach bildet ja zusammen mit der vorderasiatischen Archäologie im Grunde genommen eine Einheit. Also das Archäologische, das Materielle, das ist hauptsächlich Sache der vorderasiatischen Archäologie und wir beschäftigen uns mit den schriftlichen Hinterlassenschaften. Aber beides gehört ja eigentlich zusammen. Also wenn jemand zum Beispiel ein Studium der altorientalischen Philologie beginnt und dann fragt, was für ein Nebenfach er wählen könnte, dann ist die natürliche Antwort, dass man dann sagt, die vorderasiatische Archäologie wäre dann die erste Wahl.
Mhm. Weil ich auf der einen Seite natürlich das Know-how auch haben muss, wie komme ich überhaupt an diese fragmentarischen Schriftstücke, an die Überlieferungen, und dann aber wahrscheinlich auch häufig das Interesse besteht, das Ganze auch zu entschlüsseln und kulturell einzuordnen.
Und die Archäologie ist natürlich berühmter, bekannter. Also viele unserer Studenten, die fangen erstmal mit der Archäologie an und kommen dadurch dann überhaupt erst drauf, dass es uns gibt. Mhm. Deswegen sind wir auch der Archäologie schon auch aus diesem Grund immer sehr dankbar.
Ja, ich glaube, bevor wir weiter einsteigen, sollten wir ganz bald damit beginnen, auch so die wichtigsten Begriffe und Zeiträume zu klären, mit denen wir uns in der altorientalischen Philologie beschäftigen. Und wir hören uns dafür einmal an, wie eine typische Studienwoche von Bachelorstudenten aussieht und mit welchen Inhalten die sich so beschäftigen.
Ja, eine typische Woche, wenn man altorientalische Philologie studiert. Am Anfang des Studiums stehen erstmal die Sprachkurse, also Akkadisch und Sumerisch. Und sobald man da Grundkenntnisse letztendlich erlangt hat, besteht das Studium neben einzelnen Vorlesungen vor allem aus Lektürekursen. Also man bereitet Texte vor, indem man sie zu Hause übersetzt, die Keilschrift umschreibt und das Ganze dann im Kurs eben bespricht. Es werden Fragen geklärt, man kann den Text nochmal interpretieren und in einen größeren Zusammenhang setzen.
In den ersten Semestern muss man natürlich zunächst die Sprachen erlernen, die grundlegend für das Studium der altorientalischen Philologie sind. Bei uns in Tübingen liegen die Schwerpunkte zum Beispiel beim Sumerischen, der ältesten überhaupt schriftlich belegten Sprache und dem Akkadischen. In den folgenden Semestern belegt man dann Lektürekurse, in denen man die erlernten Sprachen anwendet und Originaltexte aus verschiedenen Epochen und verschiedener Art, also seien es zum Beispiel literarische Texte, Verwaltungs- und Rechtstexte oder astronomische Texte liest. Da in jedem Semester mehrere solche Kurse angeboten werden, kann man dann auch seinen eigenen Interessen folgen und immer die Kurse belegen, die einen wirklich interessieren.
In den ersten Semestern geht es vor allem auch darum, die grundlegenden Sprachen zu erlernen, und dann gibt es eine enorme Möglichkeit, sich zu entfalten. Man kann viele Wünsche auch einbringen. Die Woche besteht dann darin, in den verschiedenen Kursen Texte vorzubereiten, seien es sumerische Gesetzestexte, die schon 4000 Jahre alt sind, seien es historische Annalen aus Babylonien, sei es der Kyruszylinder, sei es literarische Werke der Weltliteratur, die man dann Woche für Woche vorbereitet, übersetzt und entsprechend sich erarbeitet.
Ja, ich glaube, man hat jetzt schon mal gut einen Eindruck bekommen, welche Arbeit darin steckt, auch erstmal diese Sprachen alle zu lernen, damit man dann die Originaltexte überhaupt lesen kann. Für den Überblick, dass wir das ein bisschen abstecken, um welche Zeitspanne und um welche Region geht es denn genau in dem Fach?
Also von der Zeitspanne her ist die sehr, sehr lang, das ist so etwa ungefähr 3000 vor Christus bis um Christi Geburt. Und deswegen sagt ja einer der Studenten, bezeichnet es ja als die erste Hälfte der Menschheitsgeschichte, und das stimmt auch. Ja, es geht um eigentlich den gesamten Raum des Vorderen Orients, also ausgenommen Ägypten, denn Ägypten wird ja von einem eigenen Fach der Ägyptologie betreut. Bei uns steht dann der Mesopotamien, also der heutige Irak, im Mittelpunkt, und dazu gehören aber die benachbarten Länder auch. Also interessant ist für uns natürlich auch dann der Iran, die Türkei, Syrien, Libanon bis hin nach Israel, das aber dann wiederum von der biblischen Archäologie und den Alttestamentlern eher behandelt wird als von uns.
Und mit welchen thematischen Bereichen beschäftigen sich die Studierenden dann, also innerhalb dieser Bereiche?
Bei der Frage müsste ich Sie jetzt eigentlich fragen, wie viel Zeit wir überhaupt haben, weil das extrem viel ist. Also es kommt immer darauf an, was für Interessenschwerpunkte man selbst hat. Also die Religionsgeschichte ist natürlich eine sehr wichtige Sache, und gerade diejenigen, die von der Theologie her zu uns kommen, die sind natürlich daran interessiert, aber es gibt unendlich viel anderes. Also die Ereignisgeschichte ist natürlich ein wesentlicher Schwerpunkt. Das ist auch zum Beispiel meiner. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich mit der Gesellschaft, also mit der Gesellschaftsgeschichte zu beschäftigen. Rechtshistoriker sind an uns interessiert, weil wir die ältesten Rechtstexte überhaupt haben. Wirtschaft und Verwaltung stehen auch im Vordergrund, vor allem schon deswegen, weil die meisten Texte, die wir haben, aus diesem Bereich stammen, natürlich aus dem Alltag. Man kann aber auch natürlich Literaturgeschichte betreiben. Die meisten haben ja schon mal was vom Gilgamesch-Epos und von ähnlichen Texten gehört. Und das sind natürlich dann die absoluten Highlights. Solche Texte werden natürlich nur selten gefunden, aber dann ist natürlich die Begeisterung dann doppelt so groß. Dann gibt es noch die Wissenschaften. Auch das ist etwas sehr Spezielles. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt sich für Astronomie interessieren und astronomische Texte bei uns lesen wollen, müssten Sie eigentlich schon wieder Vorkenntnisse über die Astronomie mitbringen. Bei Mathematik ist es genauso, da gebe ich offen zu. Die Babylonier haben von Mathematik leider sehr viel mehr verstanden als zum Beispiel ich. Es gibt also sehr viele Bereiche, mit denen man sich beschäftigen kann. Damals war es ja auch so, dass zur Wissenschaft auch sowas wie Magie, Zukunftsforschung, Astrologie und solche Sachen auch gehört haben.
Wie muss man sich das denn vorstellen? In welcher Form liegen denn diese 3000 Jahre alten Texte vor?
Das sind Keilschrifttexte, also das ist die Art von Texten, mit denen wir uns beschäftigen. Das sind Tontafeln oder auch Steine, auf die dann ein Keilschrifttext eingemeißelt worden ist. Und die Tontafeln selbst sind so etwa Streichholzschachtel groß meistens. Und da ist in relativ winziger Schrift dann eben der Text in Keilschrift eingedrückt. Also man schrieb ja nicht mit Tinte oder so etwas, wie wir das heute tun, sondern man hat das ja dann in den Ton eingedrückt, die verschiedenen Zeichen. Und da muss man dann auch schon wieder sehr spezialisiert sein, weil in jeder einzelnen Epoche wird etwas anders geschrieben, man hat etwas andere Schreibgewohnheiten. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Altorientalisten haben, der sich fürs dritte Jahrtausend interessiert, sich da spezialisiert hat, der könnte nicht einfach einen Text aus dem ersten Jahrtausend nehmen und das also wie eine Zeitung runterlesen.
Und lerne ich dann als Bachelorstudent die wichtigsten Schriftzeichen oder wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es eine Grammatik?
Ja, selbstverständlich. Also Sie lernen immer zweierlei Dinge gleichzeitig. Das geht immer parallel. Einerseits lernen Sie die Sprachen, das wurde ja auch schon angesprochen, das Akkadische, also die Sprache der Babylonier und Assyrer und das Sumerische, nicht? Also die Sprache, ja, wären Sie auch schon drauf gekommen, nicht der Sumerer. Aber daneben muss man immer die Schrift erlernen. Die Sprache alleine nützt nichts, die Schrift alleine natürlich auch nicht. Diese Schrift ist recht kompliziert. Das ist also natürlich keine Buchstabenschrift. Das ist eine Mischung aus Wortzeichen und Silbenzeichen. Die Zeichen verändern sich auch im Laufe der Zeit. Also man muss dann bei jeder einzelnen Epoche sich das Ganze nochmal neu angucken. Deswegen besteht ja das Studium daraus, also mindestens das Bachelor, aber auch das Masterstudium, den Studierenden möglichst viele unterschiedliche Epochen, möglichst viele Textgattungen zu zeigen, das vorzuführen, damit man natürlich dann erst einmal weiß, worauf man sich spezialisieren kann oder möchte. Das kann man ja erst dann sinnvoll tun, wenn man schon viel über diese Dinge weiß.
Das klingt schon auch sehr zeitaufwendig. Wie viel Raum nimmt denn das Sprachenstudium ein?
Es ist eine philologische Wissenschaft. Das heißt, dass natürlich die Sprache im Vordergrund steht. Also das ist das Handwerkszeug, das Sprach und Schrift, das man braucht, um die Texte überhaupt erschließen zu können. Wenn man das dann geschafft hat, dann kommt der zweite Schritt, in dem man dann versucht, das, was man da gelesen hat, zu deuten, daraus etwas zu machen, das in Beziehung zu setzen zu anderen Informationen, die man hat. Aber die Sprache und Schrift sind von existenzieller Bedeutung. Und diese beiden Elemente sind es, mit denen man sich in den ersten drei Semestern des Studiums hauptsächlich befasst. Also das reine Erlernen dieser Dinge. Mhm. Dann natürlich danach braucht man es, aber um da überhaupt hineinzukommen. Und es ist aufwendig, das stimmt schon. Also so einfach mal nebenbei macht man das nicht.
Und so nach den drei Semestern kann man dann aber auch schon die Texte im Original ansatzweise lesen.
Das kommt auf die Texte selbst an, aber das ist tatsächlich so, dass wir unsere Studenten so ausbilden, dass die nach dem zweiten Semester relativ gut etwa mit dem Gesetzestext des Königs Hammurabi von Babylon auskommen. Da hat man dann ein Zeichenrepertoire erworben, mit dem man schon recht gut damit klarkommt. Mhm. Also das ist so, dass ein berühmter altontarischer Philologe ja schon mal gesagt hat, dass man Keilschrifttexte eigentlich nie wirklich liest, sondern sie immer nur entziffern kann. Daran sehen Sie ja ungefähr schon, wie sich das dann etwa anlässt. Aber wenn man zum Beispiel auf eine bestimmte Textgattung in einer bestimmten Epoche spezialisiert ist, dann ist das durchaus so, dass man einen Text dann auch mal nehmen kann. So, ach ja, das ist ja das und das und die Person, die kenne ich. Und das geht dann schon. Aber so ganz einfach ist es eigentlich nie. Das ist ja die Herausforderung auch.
Ist denn dann ein Großteil von den überlieferten Funden an Fragmenten wahrscheinlich häufig, sind diese Tontafeln vielleicht auch nicht mehr so gut erhalten, ist da ein Großteil schon übersetzt und wird mit den Übersetzungen gearbeitet oder wird da auch noch ganz viel Pionierarbeit geleistet und werden nach wie vor Funde entdeckt, die dann erstmal auch noch übersetzt werden müssen?
Oh ja, also Funde gibt es immer wieder und die, würde ich mal sagen, fast die wenigsten Keilschrifttexte sind so bearbeitet und publiziert, dass jemand, der außenstehend ist, also nicht zum Fach gehört, einfach so gleich damit arbeiten kann. Ein Altorientalist würde das sowieso ja niemals machen, einfach nur mit der Übersetzung zu arbeiten. Das ist selbstverständlich, dass man natürlich dann in den Text guckt, weil es natürlich auch um das Vokabular, um die Spezialbegriffe und diese Dinge geht. Aber es ist ein sehr forschungsintensives Fach, das muss man sagen. Und das ist ja das Schöne auch, man wird ja dann als Student relativ früh in diese Forschung mit einbezogen. Der Sinn der Veranstaltung ist ja nicht, dass man wie in der Schule dann einfach das dann so runterbetet und immer wieder dasselbe macht, sondern dass man natürlich dann auch direkt sich immer dann an die Forschung sozusagen anklingt und da auch die neueren Sachen vorstellt, die jetzt gerade ja, erschienen sind, herausgebracht worden sind etc. Mhm. Also da ist noch sehr viel zu tun. Mhm. Also da gibt es sicher noch in vielen Museen Kisten mit Tontafeln, die überhaupt noch gar nie ausgepackt worden sind. Also an Arbeit fehlt es nicht.
Sie haben ja gerade auch schon gesagt, wie man sich diese eigentlich Texte auch vorstellen kann mit diesen Streichholzschächtelchen, großen Funden, Tontafeln. Jetzt stelle ich mir mal so vor, dass die Studierenden nicht über diesen Tontafeln sitzen, sondern wahrscheinlich mit Digitalisaten von diesen Sachen arbeiten. Oder hat man tatsächlich auch mit den Quellenfunden zu tun?
Naja, also die Quellenfunde, die meisten liegen natürlich in Museen. Wir haben aber hier in der Universität Tübingen eine kleine eigene Keilschrifttafelsammlung. Wenn die Studenten dann etwas weiter sind, dürfen sie sowas dann auch direkt mal in die Hand nehmen. Also das geht dann schon. Aber in den ersten Semestern geht es ja erst einmal darum, nur die Schrift und die Sprache zu erlernen. Und das geht dann mit normalen Kopien, also in Papierform oder eben digital. Mhm. Aber die Digitalisierung hat dann natürlich Hervorragendes schon für uns bewirkt. Also man kann ja dann auf diese Weise sogar dreidimensional Tontafeln darstellen. Mhm. Und das kann man jetzt in einer Weise machen, wie das noch vor 15 Jahren oder so vollkommen unvorstellbar gewesen wäre. Ja, ich meine, die Sache ist natürlich die, ich meine, darauf müsste man ja auch wieder hinweisen, dass die meisten Texte, die wir haben, kaputt sind. Mhm. Nicht? Also selbst bei sowas wie dem Gilgamesch-Epos, mhm, da haben wir nur einen Teil dessen, was es gab. Das sind ja alles Zufallsfunde. Mhm. Nicht? Das liegt dann 2.000, 3.000 Jahre da im Boden, wenn da jemand durchgräbt oder eine Überschwemmung kommt, was auch immer, geht ja unendlich viel kaputt. Mhm. Also das, was wir haben, ist nur das, was zufällig erhalten geblieben ist von etwas, was viel, viel umfangreicher, viel, viel größer war. Also da muss man immer dankbar sein, aber man sieht eben dann auch, was dann fehlt. Aber ja, das Problem mit den kaputten Texten, dem Zusammenfügen, also das Britische Museum ist voll von Tausenden von Textfragmenten, die man immer noch nicht zusammengefügt hat. Bei einigen wird es nie möglich sein, wenn von einem Text nur ein Fragment übrig ist. Da gibt es immer wieder Überraschungen. Das ist ja das Schöne, ne? Das hört ja nicht auf. Ne?
Ja. Ja, ja, ich kenne das auch aus der Altgermanistik, da hat man ja auch teilweise die Sachen auseinandergenommen und dann als Buchdeckel verwendet für andere Sachen und heute freut sich jemand, wenn man nochmal so ein Fragment irgendwo findet von einer Handschrift, die eigentlich schon längst nicht mehr existiert.
Ja, bei uns ist ja der Vorteil der, dass man die Tontafeln für nichts mehr gebrauchen kann. Man hat die weggeworfen, man kann sie aber nicht recyceln. Also das, was man im Mittelalter mit Pergament zum Teil gemacht hat, dass man das abschabt und wieder, das geht gar nicht. Deswegen wurden unsere Texte immer ganz weggeworfen, so wie sie waren. Und dann liegen die irgendwo und wenn dann nichts passiert und niemand sie absichtlich kaputt macht, drauf trampelt oder so, dann sind die eben noch da. Das vergisst man immer, das sind die Originaltexte, die wir haben. Mhm. Aus vielen Bereichen der Geschichte haben wir ja nur Texte von Historikern, die Jahrhunderte nach den Ereignissen das mal geschrieben haben, aber die das gar nicht mehr selbst erlebt haben. Aber wir haben ja zum Teil die Originalbefehle von Königen, die Originalberichte über Dinge, die passiert sind. Das ist ja das, was die Leute damals an Briefen, an Mitteilungen so direkt bekommen sind. Man guckt sozusagen dann ja, dem König über die Schulter, nicht? Und liest das, was der damals gelesen oder vorgelesen bekommen hat.
Ist das eigentlich auch, das fällt mir gerade so ein, ist das eigentlich auch so elitär, dass eigentlich die Schriftlichkeit nur in bestimmten gebildeten Gruppen existiert hat und das, was man sozusagen dann als Text erhalten hat, ist auch wieder nur eine bestimmte Bevölkerungsschicht,
ja, das ist so.
Über die man liest oder die selber auch schreiben kann.
Das war natürlich
schreiben
so.
Lässt.
Also es ist nicht klar, wie groß der Anteil der Bevölkerung war, die lesen, schreiben konnte. Aber wahrscheinlich sind das weniger als 2% gewesen, wenn das überhaupt so ist. Damals war es so, wenn sie lesen, schreiben konnten, waren sie Spezialist. Im Grunde ein Spezialhandwerker. Und nicht alle, die lesen und schreiben konnten, konnten alles lesen und schreiben. Zum Beispiel der Codex Hammurabi ist in einer Schrift geschrieben, die auf alt getrimmt ist. Also ein normaler Schreiber, der auf dem Markt irgendwelche Verträge aufgesetzt hat für Leute, konnte das gar nicht lesen. Da musste man eine spezielle Ausbildung haben. Man sagt ja also, wenn man damals eine vollständige Ausbildung als Schreiber haben wollte, mit allem, da war man genauso lange beschäftigt wie heute, wenn man das Abitur macht. Mhm. Und wer konnte sich damals das schon erlauben? Mhm. Die Phasen sind halt unterschiedlich. Also es gibt auch Zeiten, wo man dann sieht, dass normale Leute selbst Briefe schreiben, zum Teil sogar die Frauen von Kaufleuten und so. Da war dann die Keilschrift relativ weit verbreitet. Aber Kaufleute waren ja auch nicht alle. Und in anderen Zeiten war es so, dass man Schreiberfamilien hat, also die das Wissen nur in der eigenen Familie möglichst weitergeben wollten.
Wie muss ich mir denn den Schreibvorgang vorstellen? Ich habe da eine nicht gebrannte Tonplatte und drückt dort mit verschiedenen Keilen dann die einzelnen Zeichen, wie mit einer Druckmaschine später oder Ritz.
Das wird eingedrückt, das stimmt schon. Man hat das also so in der Hand, so wie wir etwa einen Stift halten, so oder so. Und dann drückt man immer mit der Spitze dieses Griffels auf. Und dadurch entsteht dann eben durch dieses Eindrücken diese Keilform. Ja. Aber man drückt nicht das ganze Zeichen ein, sondern durch die verschiedenen Eindrücke nacheinander kommt dann das Bild des Zeichens. Aber man zieht den Stift nicht, nicht? Und man kann auch keine Kreise oder sowas auf Ton machen. Das sieht furchtbar aus. Also man kann es nur drücken. Das geht aber sehr schnell.
Gibt es da auch Verzierungen eigentlich?
Weniger. Weniger. Das ist eigentlich alles recht spartanisch. Nicht? Also das ist der Unterschied eben zu den Hieroglyphen, nicht? Wo dann also Männlein und Vögel und alles über das Bild laufen. Das sieht dann so lebendig aus. Nicht? Bei uns ist das alles also ausgesprochen abstrakt, was natürlich genau damit zu tun hat, dass man auf Ton nicht wirklich gut zeichnen kann. Man kann modellieren.
Habt ihr das selbst schon mal versucht?
Ja.
Ja?
Aber da braucht man natürlich eine Brennerei. Aber das wär mal ein richtig tolles Angebot.
Nee, eine Brennerei brauchen Sie gar nicht.
Braucht man nicht, muss man nur trocknen.
Die meisten Tontafeln sind nicht gebrannt. Nicht? Also das ist ja ein Holzmangelgebiet, Mesopotamien. Nur ganz wichtige Texte hat man gebrannt. Der Rest ist ungebrannt. Das ist ja das Problem, wenn man die findet. Wenn man da also keinen Spezialisten dabei hat vom Museum, der dann eine solche Tafel behandeln kann, dann gibt das böse Überraschungen. Nicht? Also wenn Sie da einfach mal zugreifen, dann haben Sie sehr wahrscheinlich nur noch Sand in der Hand. Das muss man vorher alles nachbrennen, damit das dann erhalten bleibt. Ja. Auch das ist nicht so einfach. Steininschriften sind natürlich schön. Nicht? Also wer das in Stein gemeißelt ist, da kann da nichts passieren. Aber das meiste, das was wir haben, sind halt Tontafeln. Man hat auch auf Leder hat man auch geschrieben. Pläne, Stadtpläne oder so etwas hat man natürlich auf Leder dann gezeichnet und auch beschriftet, aber das ist natürlich nicht erhalten geblieben.
Also das meiste ist dann Ton, ja, dann hat man Leder unbedingt gehabt und Stein, aber auch
Metall
also
auch.
Metall
wir haben
auch
Goldtäfelchen sogar.
Ach ja, klimmt, macht
auch
Sinn.
Auch so es gibt sogar also
Wirkungen.
In meiner Dissertation hatte ich sogar einen Hinweis auf ein Lapislazuli-Täfelchen. Nicht? Also Edelstein, da kann man es natürlich auch ein. Halbedelstein sowieso. Nicht? Das sind natürlich
muss man sich nur leisten können.
Ja, so ist es. Das sind immer Königsinschriften dann natürlich.
Spannend. Wenn wir nochmal auf die Inhaltsseite schauen, es wurde jetzt ja schon erwähnt, Sie haben es erwähnt auch in den Einspieler-Camps vor, dass der inhaltliche Korpus, mit dem sich das Fach beschäftigt, extrem groß ist. Also es geht um literarische Texte, um juristische Texte, um welterklärende Texte, ja, religiöse Texte. Gibt es in Tübingen einen Schwerpunkt, mit dem Sie sich hier beschäftigen und mit dem sich auch die Studierenden beschäftigen? Oder von was hängt es da letztlich ab? Mit welchen Art von Texten die sich auch beschäftigen in dem Studium?
Naja, also man muss da unterscheiden zwischen dem Forschungsschwerpunkt an einer Universität und dem, was gelehrt wird. Mhm. Also man muss natürlich den Studenten eine möglichst große Vielfalt unterschiedlicher Themen bieten. Das ist die eine Sache, aber natürlich ist jeder Altorientalist irgendwie spezialisiert. Das war, glaube ich, um die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, als es noch Altorientalisten gab, die von sich sagen konnten, dass sie das gesamte Fach beherrschen. Das ist schon längst nicht mehr so. Also hier in Tübingen haben wir dann schon unsere eigenen Schwerpunkte, Gesellschaftsgeschichte, Rechtsgeschichte. Ich mache hauptsächlich Ereignisgeschichte. Das ist das erste Jahrtausend, Neuassyrische Reich. Das ist mein spezieller Schwerpunkt, aber auch noch durchaus auch anderes. Für das Studium kommt es aber, wie gesagt, darauf an, dass man möglichst eine große Vielfalt vorstellt, weil ja jeder Student auch unterschiedlich ist. Jeder hat andere Interessenschwerpunkte und darauf muss man natürlich eingehen. Das machen wir übrigens dadurch, dass unser Studienprogramm auch sogenannte Wahlmodule enthält. Da kann man mal in anderen Fächern mal sich so umschauen, was die so machen, wenn man da was Interessantes findet. Also jemand, der sich für Sprachen interessiert, der kann noch, sagen wir mal, Hebräisch oder Arabisch dazu machen. Jemand, der sich, sagen wir mal, eben für die Ereignisgeschichte interessiert, kann zu den Historikern gehen, sich da Handwerkszeug erwerben. Also wir wollten da so ein bisschen weg von dieser diesem Korsett des BA, MA, wo dann alles verschult ist und alles vorgeschrieben ist von Anfang bis Ende.
Mhm. Und mich interessiert tatsächlich auch noch, wie jetzt zum Beispiel so ein Lektürekurs ganz konkret aussehen kann. Haben Sie da nochmal so ein Seminarbeispiel, also was ein Thema sein könnte? Was sind das dann zum Beispiel für Perspektiven?
Das kommt natürlich dann auf den Text jeweils an. Wenn es ein historischer Text ist, kann das natürlich ein Ereignis sein. Es kann eine bestimmte Person sein, um die es geht, ein König oder so. Wenn das ein Wirtschaftstext ist, kann es sein, dass man sich mit einer bestimmten Struktur, mit bestimmten Verwaltungsabläufen beschäftigt. Wenn das um so etwas wie Zukunftsdeutung geht, muss man sich dann angucken, wie dann das entsprechende Prozedere ist, bei dem man dann also die entsprechenden Rituale dann durchführt, um zu einem Ergebnis zu kommen. Das kann man so allgemein nicht sagen. Das Wesentliche ist aber, dass man das Sprachliche und auch die Schrift selbst, dass man das so weit erschließt bei der Vorbereitung, dass man dann eben folgen kann und dass man darauf aufbauend dann darüber sprechen kann. Mhm. Denn nur dann kann man halt mitreden.
Und es wurde jetzt auch schon erwähnt, dass häufig auch die Archäologie als Nebenfach empfohlen wird. Was sind sonst noch gängige Nebenfächer, die Studierenden wählen?
Ja, jetzt, wenn ich von unserem Institut ausgehe, ist das natürlich noch die Ägyptologie. Das ist natürlich die Kultur, die parallel zu den Kulturen existiert hat, mit denen wir uns beschäftigen. Und davon abgesehen gibt es noch verschiedene andere Archäologien, die man auch wählen kann. Also die Unfrühgeschichte zum Beispiel, die hat eben hervorragende vermittelt technische Kenntnisse, die da ganz ausgezeichnet sind. Davon abgesehen kommt es eben einfach wieder auf den Interessensschwerpunkt an. Sprachwissenschaften aller Art sind natürlich auch sehr praktisch, wenn man das eher über die sprachliche Schiene betreiben will. Es gibt ja auch Leute, auch bei unseren Studenten, also die interessieren sich jetzt gar nicht so unbedingt für Geschichte oder Religionsgeschichte, sondern für die ist es die Sprache selbst, die im Vordergrund steht. Die sammeln dann regelrecht altorientalische und sonstige Sprachen. Mhm. Es gibt ja auch mehr Sprachen als die wir hier anbieten können. Also welche Sprachen man dann studieren kann, das hängt immer auch von dem Studienplatz ab. Also das ist sehr unterschiedlich. Das ist immer auch die Spezialisierung der Dozenten, also die dann so etwas erlaubt oder auch nicht.
Viele wählen ja ihr Nebenfach tatsächlich auch nach ihren individuellen Interessen und wir haben unter anderem die Studierenden auch gefragt, was sie denn am Studium so begeistert. Hören wir da mal rein.
Was ich am Fach mag, ist vor allem, dass es einen Einblick letztendlich von innen in den alten Orient, in die verschiedenen Epochen und die verschiedenen Regionen gibt anhand der Schriftzeugnisse. Also es ist möglich, zum Teil nachzuempfinden, wie Leute letztendlich vor 4000 Jahren zum Beispiel gelebt haben und wie sie das in den Alltag gesehen haben, wie sie miteinander gehandelt haben, wie sie auch Religion verstanden und praktiziert haben. Und das ist total spannend, wenn man das im Original lesen und verstehen kann und das dann auch vergleichen kann.
Was mich begeistert an der altorientalischen Philologie ist, dass man von Beginn an so ein bisschen schon Teil der Forschung ist. Denn alles, was man lernt, ist immer noch zum Teil offen. Es gibt ungelöste Probleme in der Grammatik. Man findet immer wieder in Texten Dinge, die auch in den maßgeblichen Bearbeitungen vielleicht noch gar nicht richtig sind, wo man Dinge korrigieren kann. Man hat also ganz viel Möglichkeit, wenn man so einen Pioniergeist hat, sich einzubringen, zu hinterfragen, mitzuarbeiten an der weiteren Erschließung der Texte.
Ich finde es faszinierend, alte Sprachen zu studieren, die keiner mehr sprechen kann und die teilweise noch gar nicht ganz entziffert sind. Vor allem, wenn man sich darüber bewusst wird, dass es sich dabei um die ältesten Sprachen handelt, die wir überhaupt noch nachvollziehen können. Einfach deswegen, weil sie die ältesten sind, die schriftlich bekannt sind. Und gerade diese ältesten Schriftzeichen, die Keilschrift zu erlernen, die kaum jemand lesen kann und an der man die Entstehung der Schrift, einen der wichtigsten Schritte in der Entwicklung der Menschheit nachvollziehen kann, zu erlernen, ist wirklich sehr spannend.
Solch ein intensives, historisch und sprachwissenschaftlich orientiertes Studium ist zwar nicht mühelos, aber es ist auf jeden Fall der Mühe wert.
Oh, das ist doch eine schöne Zusammenfassung. Man merkt den Studierenden auf jeden Fall ihre Begeisterung an und merkt auch, ja, für welche unterschiedlichen Bereiche sie sich begeistern. Und es sind auch einige Begrifflichkeiten gefallen, die wir im Verlauf unseres Gesprächs auch schon hatten. Also zum einen, dass sie schon früh sich auch als Forschende begreifen, auch einen gewissen Pioniergeist spüren oder entwickeln. Haben viele Studierende auch so ein ganz starkes historisches Interesse? Das kam ja auch mehrfach auf.
Ja, wenn man das nicht hätte, würde man so ein Fach wahrscheinlich nicht studieren. Ja. Das sind ja Sprachen, die längst nicht mehr gesprochen werden. Das ist alles historisch. Wobei man natürlich immer eines sagen muss, die Kultur, die Zivilisation ist sehr viel älter, nicht, als der Bereich, mit dem wir uns beschäftigen. Nur bei uns ist es eben so, dass wir durch die Texte auch Namen haben. Also wir wissen, wer da agiert hat, was da passiert ist, wie Menschen miteinander umgegangen sind, was sie gedacht und geglaubt haben. Das ist das, was bei den Kulturen vor Erfindung der Schrift eben noch nicht möglich ist.
Mhm. Wir haben uns gefragt bei der Recherche für die Folge, warum denn neben Englisch auch sehr gute französische Kenntnisse gefordert werden. Ist da viel auf Französisch geforscht worden oder was ist da der Grund?
Naja, das Problem ist, dass dieses Fach ja sehr klein ist. Also in Deutschland haben wir eine ziemlich große Dichte an altorientalischen Philologen, eigentlich die größte weltweit, muss man sogar sagen. Aber es kommt ja immer darauf an, welche Nation es war, also deren Archäologen im Vorderen Orient das eine oder das andere ausgegraben haben. Und dann ist es natürlich so, dass das immer die eigenen Leute sind, die da dann das auswerten. Also es gibt ja dann französische Archäologen, da gab es, die wichtige Dinge, also wichtige Grabungsstätten hatten und ausgegraben haben. Und alles, was da publiziert wird, alles, was da auch philologisch ausgewertet wird, ist natürlich dann französisch. Also wenn man das dann nicht kann, dann sollte man sich vielleicht nicht gerade auf diesen Bereich spezialisieren. Also das Englische ist natürlich die bei weitem wichtigste Sprache, also ohne die geht's gar nicht. Aber Französisch ist natürlich auch wichtig, auch Italienisch ist kein Fehler, wenn man es kann. Mhm. Eine Zeit lang, also war sogar auch Russisch gar nicht mal so uninteressant. Also das kommt immer darauf an, auch da wieder, was man da genau macht, in welcher Epoche man ist. Also bestimmte Epochen sind eben sozusagen bestimmten Nationen fast schon vorbehalten.
Machen dann viele Studierende auch einen Auslandsaufenthalt, ein Auslandssemester im englischsprachigen oder französischsprachigen Ausland?
Ja, das kann man machen, aber das ist natürlich in den letzten Jahren auch durch Corona und durch diese ganzen Verwicklungen halt da nichts geworden. Am besten macht man es aber eigentlich erst nach dem Masterstudium, also wenn man das Ganze dann abgeschlossen hat. Das wäre eigentlich anzuraten.
Warum?
Ja, damit man dann das Studium also zügig auch beendet und dann bereit ist für andere Dinge. Nicht? Also bei uns ist das Studium auch auf eine bestimmte Art aufgebaut, die schon bedingt, dass man es dann auch der Reihe nach so absolviert, wie das vorgesehen ist. Also ich würde jedem erstmal raten, das Grundstudium bis zum Master sogar oder mindestens mal bis zum Bachelor an einem Ort erstmal zu machen. Es ist ja auch nicht viel Zeit. Sie müssen ja bedenken, in den ersten 3 Semestern machen wir ja gar nichts anderes, als die Grundlagen zu legen. Und dann fangen wir ja an, uns mit den eigentlichen Dingen zu beschäftigen. Dann wird ja das eingeübt. Und das sollte man, dieses Einüben, das sollte man ja dann auch abgeschlossen haben, bevor man dann etwas Neues anfängt. Und dann kommt ja bald schon die BA-Arbeit, ne? Das ist ja gar nicht mal so weit von dem Grund, also von den Grundlagen dann entfernt. Und auch das Masterstudium ist ja nicht wirklich lang. Das sind ja gerade mal 2 Jahre. Und das letzte Semester ist ja schon wieder der MA-Arbeit gewidmet.
Wenn wir jetzt gerade schon bei den Abschlussarbeiten sind, die ja dann immer auch aktuelle kleine Forschungsprojekte sind, über, wie wir schon gehört haben, eine Epoche, die so den ersten Teil unserer Menschheitsgeschichte beschreibt. Wie könnte man den Bogen zu uns heute schlagen? Also was sind zum Beispiel Bereiche, die für uns heute bereichernd sind? Warum sollte man die altorientalische Literatur erforschen?
Ja, wenn Sie sich für die Literatur interessieren, das sind natürlich Probleme, die da angesprochen werden, die allgemein menschlich sind. Die Frage nach der Sterblichkeit des Menschen, zum Beispiel im Gilgamesch-Epos und vieles andere mehr, die Entstehung der Welt und das. Wenn Sie sich mit historischen Fragestellungen beschäftigen, dann können Sie natürlich das, was Sie in den Texten haben, sehr gut schon mal in Beziehung setzen mit dem, was heutzutage im Nahen Osten an Kriegen und Ähnlichem passiert. Und so können Sie das eigentlich mit all diesen Dingen tun. Das ist im Grunde eine andere Welt, das ist schon richtig, aber diese Welt ist ja nicht irgendwo auf dem Mars, sondern das ist ja immer noch die Welt des Menschen. Viele Probleme hatten die Menschen damals ja auch, genauso wie wir. Sie haben sie vielleicht in anderer Weise gelöst, sie hatten weniger Technik als wir, aber die Ähnlichkeiten sind schon da. Sie haben sozusagen eine Sicht, eine andere Perspektive auf die Dinge, wenn Sie sich mit diesen alten Texten beschäftigen. Aber Sie kommen natürlich auf die gleichen Probleme, auf die gleichen Fragestellungen, die wir heute auch haben. Diese andere Perspektive, die verschafft Ihnen dann auch eine gewisse Flexibilität, mit den Dingen umzugehen. Sie lernen dann oder Sie sehen sehr schnell, dass die Art, wie wir die Dinge behandeln, nicht unbedingt das einzig Mögliche sein muss und dass man zu anderen Zeiten dazu vollkommen anderen Ergebnissen gekommen ist. Auch wenn wir jetzt nicht unbedingt alle diese Ergebnisse von damals aus unserer Sicht vielleicht toll finden, nicht? Oder überlegen oder großartig. Aber man sieht, dass es auch ganz, ganz anders geht.
Ja, danke für die tolle Antwort. Also ich finde die Frage selber immer sehr spannend, insbesondere für Fächer, die eben historisch arbeiten, denn gerade die werden ja auch oft hinterfragt. Ne? Jetzt haben wir noch das Feld, was mache ich denn nach Bachelor und Master mit diesem Studium? Wir haben dazu auch unsere Tübinger Studierenden befragt, was denn deren Ideen und Vorstellungen sind und hören uns das zuerst an.
Obwohl es unzählige Tontafeln auf der ganzen Welt in verschiedenen Museen gibt, die noch darauf warten, entziffert zu werden, ist das Stellenangebot bei uns im Fach leider sehr begrenzt. Trotzdem hoffe ich, irgendwann eine Stelle in der vorderasiatischen Archäologie ergattern zu können, in der ich eigene Projekte leiten und organisieren kann. Dabei werden mir die Kenntnisse, die ich durch mein Studium der altorientalischen Sprachen erlernt habe, mit Sicherheit weiterhelfen.
Ich bin bereits beruflich tätig und arbeite als Evangelist und da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, Studieninhalte, Dinge, die ich gelernt habe, in meinem Beruf direkt anzuwenden, wenn ich insbesondere über Texte des Alten Testamentes spreche und dort historische, kulturelle, sprachliche Parallelen und Hintergründe dann hinzuziehen kann.
Nach dem Studium möchte ich weiter in dem Bereich arbeiten, also ich möchte im Grunde weiter archäologisch arbeiten und die Philologie sehr zentral einbinden, um letztendlich aus diesen beiden Sichtweisen der Archäologie und der Philologie ein möglichst komplexes Bild zu gewinnen von einzelnen Zeiten und Regionen im Alten Orient.
Ja, ich denke, ein Punkt, der jetzt schon ersichtlich geworden ist, dass sich einige vorstellen, so relativ nah oder sich wünschen, relativ nah an der Forschung zu bleiben. gegebenenfalls das auch mit der Archäologie zu kombinieren. Das wären jetzt so die engeren Berufsfelder. Wo können denn ja altorientalische Philologinnen arbeiten?
Naja, also was man natürlich als erstes dann immer anführen kann, das sind zum Beispiel Museen, aber es sind natürlich nicht so viele. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt eigentlich an den Universitäten mehr Stellen für altorientalische Philologen als an Museen in Deutschland. Das ist also eindeutig so. Hinzuzufügen ist außerdem, dass wir in Deutschland eben eine sehr große Vielzahl an Instituten in verschiedenen Universitäten haben, wo Stellen angeboten werden immer wieder. Das heißt also, wer wirklich gut ist und sich da sehr engagiert, das ist natürlich aber dann unbedingte Voraussetzung, hat eigentlich eine recht gute Chance, zumindest in Deutschland, eine Stelle zu finden. Das gelingt natürlich dann nicht jedem, aber es gibt ja dann noch Nebenbereiche, Teilbereiche, wo man auch unterkommen kann oder wo man vielleicht sogar von Anfang an hin will. Es will ja nicht jeder unbedingt in die Forschung, der so etwas studiert. Also da wäre zum Beispiel der ganze Bereich der Kulturvermittlung, Kulturmanagement zu nennen. Auch im Medienbereich gibt es da etliches. Man muss natürlich auch sehen, wir vermitteln ja auch andere Fähigkeiten als nur die Keilschrift und irgendwelche Sprachen zu beherrschen. Um dieses Studium erfolgreich abzuschließen, muss man eine ganze Reihe an Fähigkeiten entwickeln. Wenn man sie nicht schon mitbekommt, man muss natürlich dann entsprechend flexibel sein. Man muss zu Problemlösungen in der Lage sein. Man muss eigene Texte auch verfassen können, nicht die andere nur lesen, sondern man muss natürlich auch sich dann verständlich darstellen können für andere. Und in allen Tätigkeiten kann man sagen, in denen es um Sprache geht und in denen eigenständiges Denken erforderlich ist, ist man recht gut aufgestellt, wenn man ein Studium der altorientalischen Philologie bewältigt hat. Man muss ja auch dann so sehen, das ist ein Fach, in dem Sie ja wieder ganz neu anfangen müssen. Sie müssen eine gewisse Flexibilität und auch die Fähigkeit mitbringen, sich auf etwas einzulassen, was sie vorher noch nie so gemacht haben. Und diese Fähigkeit, das ist ja auch etwas, was man dann im Berufsleben in jedem Falle gut gebrauchen kann.
Kann man sich während des Masterstudiums oder auch während des Bachelorstudiums schon für eine bestimmte Forschungsrichtung spezialisieren, sodass man auch dann, wenn man zum Beispiel merkt, dass man sich eben entweder, nehmen wir jetzt mal nicht die Literatur, sondern vielleicht für eher dann die Ereignisgeschichte begeistert, habe ich dann die Möglichkeit oder ist es dann auch schon sinnvoll, meine Bachelorarbeit oder die Masterarbeit auch in diese Richtung bereits zu gestalten oder mir dann ein Thema auszusuchen?
Das Beste, was man sich vorstellen kann, ist, wenn ein Student sowieso schon weiß, was er will und sich sogar schon ein entsprechendes Thema aussuchen kann. Wir haben ja, das ist ja der Vorteil, also nur eine recht begrenzte Anzahl von Studenten und da ist es keine Schwierigkeit, auf den Einzelnen dann auch einzugehen und sich dann auch intensiver mit solchen Dingen zu befassen.
Der Studiengang ist dadurch wahrscheinlich auch relativ familiär hier in Tübingen und die einzelnen Dozenten und Studierenden kennen sich mit der Zeit.
Ja, das kann man genau so sagen. Also wir haben Kurse, die sind nie wirklich groß. Da weiß man schon genau, was der Einzelne dann auch macht. Das ist also manchmal vielleicht auch für die Studenten bisweilen nicht so angenehm, weil sie natürlich genau wissen, dass der Dozent sehr genau weiß, was sie da gemacht haben, was nicht. Also verstecken kann man sich da nicht. Ging mir auch in meinem Studium so. Wenn sie dann, was weiß ich mal, vielleicht nur zu dritt in einer Veranstaltung sitzen und sie sind dann nicht vorbereitet, na also, das ist gar nicht angenehm.
Fällt man schneller auf, als wenn man in einer Vorlesung im Audimax mit 500 anderen Personen sitzt.
Also, so, halt,
also das ist schon ein bedeutender Unterschied, auch für den Studienalltag natürlich. Ne? Bin ich einer von ganz vielen und kann mich verstecken, kann aber wahrscheinlich auch schneller so verloren gehen, in Anführungszeichen, wenn ich mich nicht selbst dahinter klemme oder bin ich in so einer kleinen, einfach einer kleinen Gruppe.
Das ist so. Ich meine, das ist ein sehr intensives Studium, auch deshalb. Also weil man natürlich die Studenten kennt, weil man die ja dann auch sieht in den Veranstaltungen, nicht nur einmal die Woche, sondern mehrfach. Und weil man im Grunde, muss man sagen, auch die Leistungen eigentlich auch schon ohne Klausuren, ohne Prüfungen sehr gut abschätzen kann. Mhm. Und das ist dieser enge Kontakt, der bringt das eigentlich schon mit sich.
Wie zeitintensiv ist das Studium? Denn haben die Studierenden zum Beispiel noch Zeit, nebenher, weiß ich nicht, noch mal einem Nebenjob nachzugehen, um sich das Studium zu finanzieren?
Ja, das kommt eben auf das Zeitmanagement an, das eigene, wie man das macht und wie viel man dann selbst investiert, welche unterschiedlichen Bereiche man dann kennenlernen will. Aber das geht schon. Nicht? Also es gibt auch Studenten, die sich dann noch was daneben verdienen oder zum Teil auch verdienen müssen. Also das ist durchaus möglich. Außerdem sieht das Studium ja sowieso, also zumindest das BA-Studium, ein Nebenfach vor. Um das muss man sich natürlich dann auch noch kümmern. Und das geht. Also das ist schon so eingerichtet, dass es keine Unmöglichkeit ist.
Ja. Jetzt wäre tatsächlich meine Frage, haben wir einen Bereich, der Ihnen wichtig erscheint, noch nicht angesprochen?
Also vielleicht eine Sache, wie es dann nach dem Studium weitergeht, wenn man in der Forschung bleiben will. Mhm. Da muss man natürlich auf jeden Fall promovieren. Also diese beiden Buchstaben vor dem Vornamen, die muss man sich dann schon erwerben, sonst geht es nicht.
Mhm. Ja, dann kommen wir doch zur letzten Rubrik, unseren Insider-Tipps. Herr Fuchs, haben Sie zur weiteren Auseinandersetzung mit dem Fach noch irgendwelche Tipps mitgebracht, wo man ein bisschen weiter mal reinschauen kann oder recherchieren könnte?
Es gibt eine ganze Reihe von populärwissenschaftlichen Darstellungen über den Alten Orient. Wenn man erstmal nur reingucken will, ohne dass man jetzt gleich riesige Bücherberge vertilgen möchte, da wäre zum Beispiel von Karen Radner, das ist eine Kollegin in München, das Buch einfach Mesopotamien heißt das. Mesopotamien, die frühen Hochkulturen an Euphrat und Tigris. Das ist aus der Beck-Reihe Wissen, ein kleines Büchlein. Also das ist sehr anzuraten. Aus der gleichen Reihe von unserem Wiener Kollegen Michael Jursa, Die Babylonier. Das mag ich also besonders, weil das auf eine sehr nette Art so geschrieben ist. Nicht so ein bisschen speziell. Nicht? Also, oder aber auch wieder ein Gesamtüberblick wäre von Eckhard Frahm, Geschichte des alten Mesopotamiens bei Reklam erschienen. Wenn Sie eines auch nur von diesen Büchern lesen, haben Sie eigentlich schon einen recht guten Einblick über was wir uns da, womit wir uns beschäftigen und um was es so in diesem Fach geht.
Ich glaube, die Babylonier stehen ungelesen in meinem Bücherregal. Vielleicht ist das ja, jetzt das so der Anstoß.
Der
die Weihnachtslektüre wird ja. Werden die Babylonier.
Dann würde ich sagen, nehmen wir doch diese Hinweise alle bei uns in die Shownotes auf, verlinken die für euch. Und ich sage auf jeden Fall ganz lieben Dank für Ihren Besuch, Herr Dr. Fuchs.
Ja, ich bedanke mich auch.
Ja, schön, dass Sie da waren.
Spannende Einblicke in ein besonderes Studienfach.
Ja.
Und falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an uns habt oder Kommentare, dann schickt uns die gerne per E-Mail, wie immer an hochschulreif@unitübingen.de. Und wir freuen uns, wenn ihr auch in unsere anderen Folgen reinhört.